Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 24. Als Fritz, sein Diener, den Verfolgern glücklich entronnen war, war der alte Kapitän natürlich mit den beiden verwundeten Rallions in der Ruine zurückgeblieben. Dem Obersten strömte das Blut in einem breiten Strahl aus dem Gesicht. Er hätte gern geflucht und gewettert, musste aber schweigen, da ihm sonst das Blut in den Mund gelaufen wäre. Desto mehr aber wetterte sein Vater, der einen Stich erhalten hatte, welcher ihm mitten durch den Handteller gegangen war. »Was glauben Sie wohl, Kapitän?« sagte er. »Bin ich etwa nach Autry gekommen, um mich um meine Hand bringen zu lassen?«
»Pah, ein kleiner Stich«, entgegnete der einsilbige Alte.
»Ein kleiner Stich, der mich aber lähmen kann, wie nun, wenn die Flechsen zerschnitten sind. Gibt es hier jemanden, der etwas von Wundarzneikunst versteht?«
»Ich selbst. Es ist nur gut, dass wir bereits einen Vorrat an Verbandszeug, Charpie und dazu gehörigen Medikamenten angelegt haben. Ich muss übrigens nach den Verbrannten sehen, welche sich jedenfalls noch im Saale befinden. Kampferwasser wird Ihnen die Schmerzen sofort stillen. Kommen Sie!«
»Kapitän, ich gebe Ihnen eine Gratifikation von 1.000 Franken für diejenige Person, welche den Kerl herausbekommt, dem wir dies zu verdanken haben.«
»Und ich selbst lege noch 1.000 Franken dazu«, sagte der Alte in grimmigem Tone. »Doch kommen Sie, ich muss zunächst zu meiner Lampe.«
Er führte sie über den Hof hinweg nach dem Tore, welches sich in der Hauptfront öffnete, schritt mit ihnen durch einige Zimmer, bis er in dasjenige gelangte, durch dessen Fenster sie gesprungen waren. Hier stand noch die ausgelöschte Lampe. Er brannte sie wieder an und hieß die Rallions die Treppe hinabsteigen. Er folgte ihnen und brachte die Steinplatte wieder in ihre Lage. So gelangten sie aus dem Gange in den Saal. Dort waren die Flammen erloschen. Es hatte tiefe Finsternis geherrscht, aber trotz derselben befanden sich noch Menschen hier. Es waren die durch ihre Brandwunden Beschädigten und eine Anzahl anderer, welche bei ihnen zurückgeblieben waren. Die Lampe des Alten brachte Licht in das Dunkel. Die Verwundeten stöhnten und baten um Hilfe.
»Ruhe«, gebot der Alte, »es soll euch Hilfe werden, doch einem nach dem anderen.«
Er setzte die Lampe nieder und verschwand für kurze Zeit durch die hintere Tür. Als er wieder zurückkehrte, brachte er eine Anzahl Lichter, welche sofort angebrannt wurden, und Verbandszeug mit. Der Oberst war der Erste, welcher verbunden wurde. Dann kam dessen Vater, der Graf, an die Reihe. Es war jetzt noch nicht zu bestimmen, ob vielleicht ein Teil seiner Hand gelähmt bleiben werde. Die Wunden der Verbrannten waren nicht sehr gefährlich, aber desto schmerzhafter. Der Alte verband sie so gut wie möglich und überließ es dann den Gesunden, die Kranken nach Hause zu geleiten. Bis sie sich entfernt hatten, ging er ab und zu, um die Eingänge zu verschließen und zu verstecken. Dann meinte er zu den beiden Rallions, die sich noch allein im Saale befanden:
»Durch die unterirdischen Gänge können wir nicht zum Schlosse zurückkehren.«
»Warum nicht?« fragte der Graf.
»Weil wir das Tor verlassen haben und weil man ja ihre Verletzung morgen sehen würde, sie aber nicht begreifen könnte.«
»Aber womit wollen wir sie erklären?«
»Pah, das ist sehr leicht. Wir sind im Dunkel über eine Wiese gegangen, da hat eine Sense gelegen. Der Oberst ist auf den Stiel getreten und so schlug ihm das Sensenblatt quer über das Gesicht. Ihnen aber, Graf, ist die Spitze in die Hand geraten. Kommen Sie, wir müssen uns sputen, denn es fällt mir ein, von Ihnen gehört zu haben, dass Sie Ihrem Maler noch heute seine Instruktionen geben wollen.«
Sie verließen die Ruine und wanderten durch den Wald nach dem Schlosse, welches sie erreichten, als Müller kaum seine eigentümliche Unterredung mit Hassan, dem Zauberer, begonnen hatte. Natürlich erregte es die höchste Verwunderung der Dienerschaft, die Herren so spät heimkehren zu sehen, und dieses Erstaunen wurde durch die Verwundung der Rallions noch gesteigert, doch wagte natürlich keiner, eine Frage auszusprechen. Die Damen waren zur Ruhe gegangen. Die Herren begaben sich in ihre Zimmer. Vorher aber ließ der Graf dem Maler sagen, dass er ihn in 3 Viertelstunden noch aufzusuchen gedenke. In seiner Wohnung angekommen, nahm er Papier und Kuverts hervor und schrieb gegen 1/2 Stunde lang. Dies ging an, da glücklicherweise die linke und nicht die rechte Hand verwundet war. Dann steckte er die Briefe in ihre Kuverts, verschloss die letzteren und begab sich 2 Treppen höher, wo der Maler sein Zimmer hatte und ihn noch erwartete. Haller, oder vielmehr Lemarche, erhob sich sehr höflich beim Eintritte des Grafen und bot ihm einen Sessel an. Der Graf nahm gerade in demselben Augenblicke Platz, in welchem hinter der getäfelten Wand Müller seine Laterne in die Tasche steckte und die Täfelung, welche die geheime Tür bildete, ein klein wenig zur Seite schob, wodurch eine enge Ritze entstand, welche aber weit genug war, um das Zimmer überblicken zu können. »Ich komme, um Ihnen die Instruktionen zu übergeben, mein lieber Rittmeister«, begann der Graf. »Sie werden nicht umfangreich sein. Die Hauptsache, welche ich Ihnen mitzuteilen habe, ist, dass Sie bereits morgen früh schon abreisen können.« Lemarche verbeugte sich zum Zeichen, dass er gehorchen werde. »Es wird Ihnen durch Sie der Weg geordnet werden. Übrigens weise ich Sie auf das zurück, was wir bereits am Morgen besprochen haben. Haben Sie sich den Namen dieses Offiziers gemerkt?« »Ja, Rittmeister Richard von Königsau.« »Richtig, Sie gewinnen die Freundschaft desselben und suchen ihn auszuforschen. Ist er zu sehr zurückhaltend? So erwähnte ich bereits, dass er vielleicht Verwandte...« »Er hat eine Schwester«, fiel Lemarche schnell ein. »Ah«, lächelte der Graf, »hässlich? Schön. Woher wissen Sie das?« »Es gibt einen Hauslehrer hier, einen Deutschen, welcher die Familie kennt.« Die Stirne des Grafen verfinsterte sich bedeutend. »Sie haben mit diesem Manne gesprochen?« fragte er. »Ja, gnädiger Herr.« »Ich darf doch nicht etwa befürchten, dass Sie sich in einer Weise unterhalten haben, welche diesen Menschen veranlassen könnte, gewisse Vermutungen zu hegen?« Die Wangen des Rittmeisters röteten sich denn doch ein wenig, aber er antwortete in einem sehr entschiedenen Tone: »Ich glaube niemals Veranlassung gegeben zu haben, mich für plauderhaft und unvorsichtig zu halten.« Der Graf schien befriedigt zu sein. Er nickte mit dem Kopf und meinte: »Ich will Ihnen gern glauben. Übrigens ist dieser Lehrer auf jeden Fall ein sehr unbedeutender Mensch, von dem man gar nicht zu sprechen braucht. Hier haben Sie noch einige Legitimationen, welche Ihnen von Nutzen sein werden. Sie wissen, wie die Arbeit, so der Lohn. Ich hoffe, dass Sie sich Ansprüche auf eine bedeutende Anerkennung erwerben, und bin überzeugt, dass Sie, von Eifer getrieben, Audrey bereits verlassen haben, wenn ich erwache. Darum werden wir uns bereits jetzt verabschieden, mein lieber Lemarche.« Er reichte ihm die Hand und entfernte sich, nachdem der Rittmeister noch einige Worte gesagt hatte, um zu versichern, dass er alle seine Kräfte anstrengen werde, um seine Aufgabe einer glücklichen Lösung zuzuführen. Jetzt las Lemarche die Legitimationen durch, warf einen Blick auf die Adressen der Briefe und ging noch einige Minuten im Zimmer auf und ab. Dann hörte Müller ihn die Worte sagen: »Jetzt aber endlich zur Ruhe. Es ist spät und ich muss früh erwachen.« Er schob Briefe und Legitimationen auf dem Tische zusammen, entkleidete sich und legte sich zu Bett, nachdem er seine Lampe ausgelöscht hatte. »Also, deshalb fragte er mich nach mir«, dachte Müller. »Diese Herren scheinen zu wissen, dass ich Vertrauen genieße. Dieser Lemarche soll sich an mich schmeicheln und mich zur Verräterei verführen. Bedanke mich, Monsieur, werde Ihnen den Weg noch besser ebnen, als die 4 Briefe es tun werden.« Er wartete, bis ein ruhiges, schnarchendes Atmen ihm die Überzeugung gab, dass der Franzose fest eingeschlafen sei. Jetzt schob er die Täfelung weiter auf, so dass er eintreten konnte. Er schlich zum Tisch hin, nahm sämtliche Papiere an sich und kehrte in den Gang zurück. Nachdem er die geheime Tür wieder verschlossen hatte, zog er sein Notizbuch und die Laterne hervor und kopierte sämtliche Papiere, die Adressen der Briefe und auch eine Reiseroute, welche sich dabei befand. Es kam ihm der Gedanke, die Briefe mit in sein Zimmer zu nehmen, um sie zu öffnen und zu kopieren und wieder zu verschließen. Er traute sich die hierzu notwendige Geschicklichkeit wohl zu, aber seine Gefühle sträubten sich dagegen, als Offizier und Edelmann sich einer Entheiligung des Briefgeheimnisses schuldig zu machen. Er kehrte also, nachdem er den Eingang wieder geöffnet, in das Zimmer zurück, legte alles an den früheren Ort zurück und entfernte sich. Nachdem er die Täfelung geschlossen hatte, stieg er die Treppe hinab und kehrte durch den Gang nach dem Parkhäuschen zurück. Er war mit den Erfolgen des heutigen Abends vollständig zufrieden. Sie gaben ihm Gelegenheit, sich in der Heimat auszuzeichnen und auch seine hiesigen persönlichen Angelegenheiten vorteilhaft zu verfolgen. Als er dann das Schloss erreichte und am Blitzableiter emporkletterte, bemerkte er im Zimmer des Alten noch Licht. Er warf einen Blick durch das Fenster und fuhr erschrocken zurück, denn gerade da, hart am Fenster, stand der Kapitän mit dem Rücken nach ihm gekehrt. Er hatte ein geheimes Fach seines Schreibtisches geöffnet und hielt ein Paket Banknoten in der Hand, deren Nummern er zu mustern schien. Müller konnte ihm über die Schulter blicken und sah, dass alle diese Noten gezeichnet waren. Er erkannte sehr deutlich die Anfangsbuchstaben der Namen. Er prägte sich auch einige der Nummern ein. Es war kein Zweifel, er sah hier die Banknoten, welche der Alte dem Fabrikdirektor abgenommen hatte. Er beobachtete nun mit großer Spannung jede Bewegung des Kapitäns und sah deutlich, dass dieser die Noten in das geheime Fach zurücklegte und dieses letztere mit einer verborgenen Feder schloss. Er gab so genau Achtung, dass er überzeugt war, dieses Fach leicht auffinden und öffnen zu können. Dann kletterte er zum Dache empor. Er sagte sich allerdings, dass es sehr leicht möglich sei, dass er noch eine weitere, für ihn nützliche Entdeckung machen könnte, wenn er den Alten länger beobachtete. Aber wie leicht konnte dieser das Fenster öffnen und heraussehen, und das wäre ja doch das Schlimmste, das Gefährlichste gewesen, was passieren konnte. In seinem Zimmer angekommen, schrieb er zunächst die Banknotennummern auf, welche er sich gemerkt hatte. Dann nahm er sein Notizbuch hervor und verfasste einige Briefe. Als er diese versiegelt hatte, setzte er sich breit vor einige große leere Bogen hin, mit der Miene eines Mannes, der an eine sehr wichtige Arbeit geht. Seine Feder flog über das Papier, die Bogen füllten sich, neue kamen hinzu, und als er geendet hatte, waren so viele Folioseiten beschrieben, dass er selbst über die bedeutende Zahl derselben erstaunte. »Das ist schnell gegangen«, lächelte er. »Ich habe aber auch niemals eine Arbeit mit einer solchen Lust gefertigt wie diese hier. Ich hoffe, sie wird ganz den Eindruck machen, für welchen sie berechnet und geschrieben ist.« Er legte das Manuskript zur Seite. Es enthielt die Unterschrift. »Unwiderleglicher Beweis, dass vor Verlauf eines Dezenniums kein Krieg mit Frankreich zu befürchten steht. Auf Veranlassung des großen Generalstabes, geliefert von Rittmeister Richard von Königsau.« Nun endlich griff er zum letzten Male zur Feder. Er schrieb folgenden Brief: »Meine gute Bertha, ihr werdet schon längst eine Nachricht von mir erwartet haben und sollt sie auch nächster Tage erhalten, ausführlich, wie ihr es ja stets von mir gewohnt seid. Jetzt aber habe ich zu solcher Vollständigkeit noch nicht die hinreichende Zeit. Ja, ich finde noch nicht einmal die Muße, an die Mutter und an den Großvater zu schreiben. Diese Zeilen gelten dir, weil mich die höchste Notwendigkeit drängt, dir für einen als gewiss zu erwartenden Fall die nötigen Instruktionen zu erteilen. Ein französischer Rittmeister namens Bertrand Lemarche kommt nämlich als ein Landschaftsmaler Haller nach Berlin um sich um meine Freundschaft zu bewerben und mich über die Anschauungen unserer Diplomaten und Strategen auszuhorchen. Ich bin überzeugt, dass Frankreich bereits in wenig Wochen den Krieg erklären wird. Und ebenso sicher weiß ich, dass wir imstande sind, den so leichtsinnig hingeworfenen Handschuh ohne Befürchtung aufzuheben. Aber es handelt sich darum, den geheimen Emissär zu täuschen, gerade so, wie er uns zu betrügen trachtet. Daher übersende ich dir das beifolgende Manuskript. Haller alias Lemarche beabsichtigt nämlich, sobald seine Bemühungen bei mir erfolglos sein sollten, deine Zuneigung zu gewinnen, um so viel wie möglich von derselben zu profitieren. Du wirst ihm sagen müssen, dass ich mich in Litauen auf Besuch bei einem alten Verwandten befinde. Infolgedessen wird er sich bei dir nach meiner Tätigkeit, nach meinen Arbeiten erkundigen, und du wirst dir da die Erlaubnis abschmeicheln lassen, das beiliegende Manuskript lesen zu dürfen. Alles Übrige überlasse ich deiner mir so wohlbekannten weiblichen Klugheit, zu der ich alles Vertrauen besitze, und bitte dich, mich über den Erfolg sofort brieflich zu belehren. Ich stehe mit ähnlichen Arbeiten natürlich umgehend zur Verfügung und ersuche dich, deinen Brief an meinen Fritz zu adressieren, nämlich Friedrich Schneeberg, Herboriseur, Kräutersammler in Kondition bei Herrn Dr. Bertrand in Thionville. Er wird ihn mir richtig zustellen. Hier darf ich es nicht wagen, Briefe aus Berlin zu empfangen. Indem ich dich ersuche, Mama und Großpapa von mir herzlichst zu grüßen, verspreche ich ihnen nochmals einen baldigen, langen Brief. Umarme dich, liebe Schwester, und sende dir den innigsten, brüderlichsten Kuss von deinem jetzt herzkranken Richard. Nachbemerkung: Ich habe meine Dresden-Blasewitzer-Dame unerwartet gefunden.